Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG unterstützt als Betreiberin von U-Bahn, Bus und Tram in München das Ökomagazin Rainbow bei LoRa.
Bei uns zu Gast ist heute Frau Kotting-Uhl. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen sowie atompolitische Sprecherin der Grünen. Auf Einladung der japanischen Grünen hat sie vom 15. bis 20. Mai eine Japanreise unternommen. Frau Kotting-Uhl, Sie haben ja Ihre Reise durch die Präfektur von Fukushima unternommen und waren auch in der 30-Kilometer-Sperrzone. Was war Ihre Mission auf dieser Reise?
Ja, ich war von den japanischen Grünen eingeladen, die natürlich jetzt versuchen, in Japan auch eine Wechselstimmung, Atomausstieg hin zu einer Energiewende zu organisieren und dafür eigentlich erstmal lernen wollen, wie man Bürgerbewegungen organisiert, wie man solche Dinge erklärt, wie ein Atomausstieg überhaupt funktioniert, wie eine Energiewende gestaltet werden kann. Und da wollten sie gerne eben eine deutsche grüne Politikerin haben.
Und wie sah Ihr Programm vor Ort aus?
Ja, wir waren in den wichtigen großen Städten, also Tokio, Osaka, Kyoto, andere Städte. Und dann eben sowohl in der Präfektur Fukushima wie auch in der Präfektur Shizuoka. Da liegen auch 5 Atomkraftwerke, die im Moment gerade abgespaltet sind, direkt auf einem Punkt gebaut, an dem 3 tektonische Platten aufeinanderstoßen. Das heißt, da wartet man eigentlich ständig auf ein Erdbeben, das alle 120 Jahre im Schnitt kommt. Ein großes Erdbeben, jetzt schon 20 Jahre, 25 Jahre überfällig ist. Und deshalb sind diese Kraftwerke im Moment vorsorglich abgeschaltet, allerdings nicht, um abgeschaltet zu bleiben, sondern um eine Tsunami-Schutzmauer zu bauen, was völlig lächerlich ist. Also es wird versucht, Lehren aus dem Gau von Fukushima zu ziehen, die aber zumindest bei der Regierung und bei den oberen Verwaltungsbehörden nicht so richtig durchdacht sind.
Mhm. Wer hat Sie denn auf Ihrer Reise begleitet?
Mich haben japanische Grüne begleitet und auch ein Japaner, der professioneller Dolmetscher ist, eigentlich in Deutschland lebt und der sich auch etwas anders verhält, dem man anmerkt, dass er sehr wütend ist über das, was in Japan jetzt nicht passiert, seiner Meinung nach, während die Japaner, die dort leben, dort sozialisiert sind, ja traditionell ein etwas vorsichtigeres Verhältnis zu Kritik haben. Man geht nicht auf die Straße, um für seine Anliegen zu kämpfen. Man kritisiert die Regierung nicht, man ist höflich, geht vorsichtig mit solchen Dingen um. Und das lernen die Japaner jetzt in einzelnen Gruppen und als Einzelpersonen gerade erst, dass man vielleicht auch mal laut werden muss und dass man auch mal sagen muss, wenn etwas einem nicht passt, dass man auch demonstrieren muss. Die ersten großen Demonstrationen waren jetzt.
Aha, also vorher gab es eigentlich noch gar keine wirkliche Demonstrationskultur in Japan.
Ja, es gibt immer noch keine Demonstrationskultur, aber das wächst jetzt. Es sind sehr viele Menschen unzufrieden und vor allem natürlich auch die Flüchtlinge. Sie müssen sich vorstellen, diese Menschen, die evakuiert wurden und jetzt, spätestens jetzt auch sehen, dass sie wahrscheinlich da nie mehr zurück können, denn jetzt soll ja TEPCO das ganze Gelände kaufen. Das heißt, es wird über sehr, sehr lange Zeit über viele Jahrzehnte nicht mehr bewohnbar sein. Mhm. Und diese Menschen sind natürlich auf eine ganz andere Weise konfrontiert jetzt mit der Frage Risiko Atomkraft. Die haben ihr soziales Umfeld verloren, ihr Zuhause, ihre Existenzgrundlage. Das sind schon grundsätzliche Fragen, die sich da plötzlich mit der Atomkraft verbinden.
Hatten Sie den Kontakt zu Flüchtlingen vor Ort?
Ich habe mit Flüchtlingen Gespräche geführt, ja. Ich habe auch mit ehrenamtlichen Helfern Gespräche geführt, auch mit Menschen, die noch in der 30-Kilometer-Zone sind und sich noch überlegen, ob sie weggehen. Ich habe auch mit Verwaltungsmenschen geredet, auch mit dem Gouverneur der Hamaoka, in der diese Atomkraftwerke von Hamaoka liegen, sehr viele Gespräche geführt und vor allem in der Verwaltungsebene aber auch gemerkt, dass da noch die alte Haltung herrscht und man sagt, die Betreibergesellschaft wird schon wissen, was sie tut, wir vertrauen da. Also so ein Spruch wie bei uns, Kontrolle, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, gilt da nur zur Hälfte. Mhm. Vertrauen ist gut.
Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen Nein. Kurt Tucholsky.
LoRa München 92.4, Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
Und Sie haben auch in Hamaoka mit den betreffenden Leuten gesprochen, die dann vor Ort eben zuständig sind für das.
Ich hab in Hamaoka versucht, mit der Betreibergesellschaft zu reden und mit grünen Kommunalpolitikern gemeinsam eine Resolution von Anwohnern abzugeben oder eine Petition, könnte man es besser nennen. Und die wurde also von einem Unterabteilungsleiter, der da geschickt worden war, im Gespräch kommentarlos entgegengenommen. Also diese Betreibergesellschaft hat sich geweigert. Allerdings hatten wir Fernsehen dabei, sodass das Verhalten dieser Betreibergesellschaft dann auch öffentlich wurde. Es gibt an sehr vielen Stellen jetzt auch eine Art Organisation, dass eben Öffentlichkeit auch hergestellt wird. Und ich glaube schon, dass sich da eine ganze Menge bewegt in nächster Zeit.
Ah ja. Wie waren Ihre Eindrücke, als Sie in das Sperrgebiet gereist sind?
Also wenn man in diese 30-Kilometer-Zone reist, oder zumindest war es im Mai noch so, dann merkt man erstmal nichts. Keine Hinweisschilder, keine Warntafeln. Das geht einfach übergangslos über. Da ist die Strahlung auch nicht an allen Stellen unbedingt extrem hoch. Also wir haben ja dann überall gemessen. Und wir haben die höchsten Strahlungswerte außerhalb der 30-Kilometer-Zone gefunden. Also es gibt offensichtlich eine ganz hohe Kontamination, die von Fukushima Daiichi aus nach Nordwesten reicht. Und die geht 50, 55 Kilometer mindestens weit von den Kraftwerken weg.
Sie waren ja auch in Nagatoro, einem Ort, der sich außerhalb der 30-Kilometer-Zone befindet und der sehr stark kontaminiert ist. Welche Erfahrungen haben Sie denn dort gemacht?
Ja, das ist ein Ort, der wurde auch gemessen offiziell, der wird auch evakuiert oder sollte schon evakuiert sein, aber ungefähr 10% der Menschen waren noch da. Und da haben wir also überall 11 Mikrosievert gemessen in der Luft. Das entspricht, wenn man das hochrechnet, einer Jahresdosisleistung von 89 Sievert. Das ist also mehr als das Vierfache dessen, was ein Arbeiter, der da wirklich an den gefährlichsten Stellen arbeitet, Rohre in AKWs auswechselt zum Beispiel, was er als Höchstleistung empfangen darf. Das sind nämlich 20 Millisievert. Ja. Und wenn er die erreicht hat, darf er den Job nicht mehr ausführen. Also das mehr als das Vierfache war da, die ständige Leistung, hochgerechnet auf die Jahresleistung. Und an einzelnen Punkten, zum Beispiel unter einem Regenrohr, haben wir 500 Mikrosievert mal gemessen. Das ist also extrem hoch. Das sind natürlich vereinzelte Stellen hoher Kontamination, weil sich da das Wasser sammelt und dann versickert. Aber das ist sicher nicht der einzige Hotspot, sondern da gibt es mehrere. Und wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass da Kinder spielen, dann ist das schon nicht mehr sehr beruhigend.
Ja, schon, auf jeden Fall. Wie sieht denn die Situation der japanischen Grünen aus? Können sie sich dann politisch Gehör verschaffen?
Das weiß man noch nicht. Das ist ja erst im Entstehen. Und meine Mission war jetzt auch eher, da Vorträge zu halten, an Konferenzen teilzunehmen, mit einzelnen Gruppierungen, die sich langsam bilden, zu sprechen, Interviews zu geben und so weiter, zu versuchen und auch zu zeigen, wie man Öffentlichkeit für so etwas herstellt und was dann daraus passiert. Das muss man jetzt sehen, in den Aufbau begriffen.
Und wie sind Sie vor Ort in Japan empfangen worden?
Ja, natürlich sehr begeistert. Da ist große Bewunderung für das, was die Grünen hier geschafft haben in Deutschland. Also, dass wir schon vor mehr als 10 Jahren den Atomausstieg hier gesetzlich verankert hatten, dass wir auf dem Weg einer Energiewende sind. Das wird mit großer Bewunderung gesehen. Und es war auch immer die Frage, wie habt ihr das geschafft und wie entstehen Bürgerbewegungen und wie schafft man es denn auch, heterogene Bewegungen dann zu so einer Kraft zusammenzuschließen? Das waren schon die großen Kernfragen. Und ich habe dann unter anderem auch immer am Schluss gesagt, dass Japan, das habe ich festgestellt während der Woche, Japan eigentlich viel bessere Voraussetzungen für eine Energiewende hat als Deutschland selbst. Ja, dort ist alles an natürlichen Ressourcen, also Wind, Sonne, Wasser, ist im Übermaß vorhanden. Ja, und außerdem ist es ein Hochtechnologieland mit einer Forschungskultur, viele gut ausgebildete Menschen. Also da ist alles, alle Bausteine, die man für eine Energiewende braucht, sind dort vorhanden und dann betreiben die diesen Wahnsinn und setzen in einem reinen Erdbebengebiet, das ganze Land ist Erdbebengebiet, setzen die auf Atomkraft. Also da muss ein Umdenken passieren und ich hoffe sehr, dass es den Grünen gelingt, da was beizutragen.
Ja, genau.
Hör uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Hier ist es Lora München auf der 92.4.
Und welche Lehre haben Sie denn persönlich aus dem GAU von Fukushima mitgenommen?
Also wir haben ja hier die große Lehre, die auch die Bundeskanzlerin gezogen hat, wenn ein Hochtechnologieland wie Japan nicht in der Lage ist, seine Atomkraftwerke von Naturgewalten zu schützen, dann kann das kein Land. Und ich habe persönlich eigentlich vor allem durch die Gespräche mit verantwortlichen Regierungen und so weiter noch die Lehre gezogen, dass jedes Land, jede Regierung mit der Verwaltung und der Kommunikation eines GAUs überfordert wäre. Davon bin ich völlig überzeugt nach dieser Reise.
Ja. Und wie verhält sich die grüne Bundestagsfraktion zu den Gesetzesentwürfen der schwarz-gelben Bündnisregierung zum Atomausstieg?
Da sind wir noch in der Debatte. Das ist nicht ganz einfach für uns. Wir haben eine hohe Verantwortung, wenn es die Chance auf einen gesellschaftlichen Konsens gibt, daran mitzuwirken, weil in so einer Frage gibt es keinen gesellschaftlichen Konsens ohne Grüne. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir, und das empfinde auch ich als atompolitische Sprecherin ganz stark, natürlich auch die Verantwortung, ganz genau auf den Inhalt dessen zu schauen, was uns da vorgelegt wird. Ja. Und das ist bisher nicht vollständig befriedigend.
Vielen herzlichen Dank für das Interview.
Dann hören wir auf. Gut.
Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch.
Und alles Gute.
Danke.
Wiederhören.
Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG unterstützt als Betreiberin von U-Bahn, Bus und Tram in München das Ökomagazin Rainbow bei LoRa.